Der Fantasy Channel heute mit Fantastik, ausgewählt aus dem reichen Fundus von Litera von Alicia Bionda. Kurzgeschichten der Marke Vamplit, April 2010. Wir präsentieren eine Kurzgeschichte von Autorinnen, bevorzugt aus diesem Schwerpunktbereich. Blaubarts Tochter von Barbara Büchner. An dem Tag, an dem mein wunderschöner Vater in den Flammen starb, nahm ich den goldenen Schlüssel von seinem Schlüsselbund und stieg in die Krypta hinab. Der Tag war kalt und trostlos. Schwerer Nebel rollte vom Fluss herauf und durchzog die düsteren Arkaden des Schlosses, dessen stumpfe, altertümliche Türme wie Inseln aus der weißlichen Flut ragten. Kein Windhauch wehte. Die Krähen auf den Vorgiebeln riefen einander höhnisch die Nachricht zu, dass der Herr des Schlosses das ihm gebührende Ende gefunden hatte. Das Schlüsselchen war alles, was mir von seinem Vermögen geblieben war, denn was er nicht selbst verprasst hatte, und das war das meiste gewesen, hatte die Inquisition beschlagnahmt, und auch den Schlüssel hatte er mir nicht vererbt, ich selbst hatte ihn mir genommen. Was ich von meinem Vater haben wollte, hatte ich mir immer schon mit eigener Hand nehmen müssen. Ich schritt die schmalen steinernen Treppen hinunter. Das Schloss war still. Sogar mein federleichter Tritt schien auf den blau-weißen Fliesen zu hallen, wie der Donnerschritt eines Geharnischten. Das Schloss schien immer sehr still zu sein, wenn mein Vater nicht da war, wenn seine laute, farbenprächtige Gegenwart fehlte, seine funkelnden Augen, sein dröhnendes Lachen, sein rascher, leichtfüßiger Schritt. Nun waren die Hallen und Gewölbe verlassen wie Grüfte, und die wenigen Kerzen brannten mit krankem und kraftlosem Schein. Ich trat in die Halle, deren Dach aus schwarzen Sparren sich hoch über meinem Kopf in der Dunkelheit wölbte. Wie Schemen hing in diesem kerkerähnlichen Gewölbe die Erinnerung an die strahlenden Tage, die er hier bei uns verlebt hatte. Noch schien der Klang der Musik in der Luft zu vibrieren, noch leuchtete der Widerschein der bunten Schabracken und Wandbehänge durch das mürrische Dunkel. Ich sah in Gedanken meinen Vater vor mir, wie er auf dem Höhepunkt seiner Schönheit und Macht durch die Halle schritt, seinen schwarzlockigen Geliebten an der Seite und seine beiden Knaben neben sich, die seinen Mantel und den rotsamtenen, goldgestickten Beutel mit den Quasten trugen. Seine Kleider schimmerten und raschelten bei jedem Schritt. Schwarzer Atlas und zimtfarbener Samt, weiße Perlfransen und der schwere, bitter riechende Brokat, der seine Schultern bedeckte. Ich meinte zu hören, wie sein zobelschwarzes Haar rauschte, wenn er den Kopf wandte. Ich sah seine Augen grüne Funken sprühen. Wie sehr hatte ich ihn geliebt! Wenn er zu Besuch kam, was er selten tat, dann legte das düstere, einsame Schloss seine Witwenkleider ab und bekränzte sich mit Blumen. Dieser Wechsel von dunkel zu hell und dann sehr bald wieder von hell zu dunkel war eine der hervorstechendsten Erinnerungen an meine erste Kindheit gewesen. Kerzenschein und Finsternis, Musik und Stille, immer im Rhythmus mit Vaters Gegenwart oder Abwesenheit. Ich wog das Schlüsselchen in der Hand. Es wog so leicht. Das Blut daran, das nicht abging, war dunkel geworden. Einen Blick wollte ich in die Kammer tun, nur einen einzigen. Dann wollte ich sie für immer verschließen und das Schlüsselchen in den tiefsten Brunnen werfen, wo man es nicht wiederfand, bis zum jüngsten Tag. In der Mitte der Halle blieb ich stehen, schützte das schwache Kerzenflämmchen mit der Hand und sah zu Vaters Bild hinauf, das im mächtigen Rahmen aus Schnitzwerk und vom Rauch der Kerzen nachgedunkelt an der Wand hing. Wie schön er war! Es stellte ihn in voller Lebensgröße dar, den Kopf hoch erhoben und ein wenig beiseite gedreht, so daß sein Blick hochmütig über den Betrachter hinwegglitt, ins Leere. Eine Hand hielt er festgeballt in die Hüfte gestützt, die Finger der anderen spielten in lässiger Eleganz auf dem Schwertknauf. Stillschweigend hatte der Maler mit dieser Haltung ihn dargestellt, wie er tatsächlich gewesen war, undurchschaubar und zwiespältig. Etwas Abweisendes und in sich Verschlossenes war in seiner doch so herausfordernden Haltung gewesen. Noch während er sich präsentierte, schien er sich zugleich fast furchtsam in sich selbst zurückzuziehen. Seine dunklen Augen waren voll schwermütiger und unbehaglicher Geheimnisse. von trüben und krankhaften Schatten umflort, sein Mund rot und voll, wie die Lippen sich feucht und lüstern unter dem Schnurrbart wölbten, wie finster und verlockend sein Blick war. Oh, ich verstand, dass er gewaltigen Eindruck auf Frauen gemacht hatte. Das Kerzenflämmchen zuckte und wand sich, einen faden bitteren Rauchs aussendend. Ich wandte dem Gemälde den Rücken zu. Es blickte mir nicht nach. Es blickte über mich hinweg ins Leere, als ich langsam durch die Halle davonschritt. Ich hatte es zeitlebens sehr bedauert, dass mein Vater mir nicht das Geringste von seiner Schönheit vererbt hatte. Nichts von seiner wilden schwarzen Pracht, nur das milchweiße, kaninchenhafte Aussehen meiner Mutter war mir als Erbteil geblieben. Wie gerne hätte ich Vaters Kraft in mir wiedergefunden, den Schwung seiner strammen Schenkel, den stämmigen Nacken, die schönen vom Kriegshandwerk gehärteten Hände. Ach, wie gerne hätte ich mich selbst so gesehen, wie der Maler ihn gesehen hatte, in einer glänzend schwarzen Rüstung, die den Leib wie ein eisernes Korsett umschloß und seine vollendeten männlichen Formen hervorhob, die breiten Schultern, die schlanke, eisenumgürtete Taille. Aber mir war es beschieden gewesen, ein Mädchen zu sein, hässlich und unbedeutend. Dennoch hatte er mich geliebt. Wenn er zu Besuch gekommen war, hatte er mir oft Naschwerk mitgebracht, weißen und rosa Windzucker, goldfarbene Karamellbonbons und schwarze Lakritzen. Dann hatte er sich auf ein Knie niedergelassen und mich zähnebleckend angelacht, während er sagte, »Da, nimm, und nun lauf!« Ich brauchte bis zu diesem Tag nur ein Stück Lakritzen oder einen Ring Windzucker in den Mund zu stecken, um mich in diese Begegnungen zurückzuversetzen. Wenn er sich vor mir niederkauerte, das war gewesen, als landete ein Vogelrock mit bunten Schwingen. Eben stand er noch über mir und schien bis zur fernen, schattenverhangenen Decke des Saales zu reichen. Dann rauschte er nieder, ein Wasserfall pelzverbrämten Brokats und zischender Seide. Perlknöpfchen klickten und klirrten, die roten Quasten an den Enden seines Gürtels wieselten wie zwei langschwänzige Krebse über den Boden. Seine kalte weiße Hand ergriff mich, eine große, sehr weiße Hand mit langen Nägeln daran, und stopfte mir die Süßigkeiten in den Mund, daß mir der dicke Saft übers Kinn rann, wenn ich nicht rasch genug schlucken konnte. Ich mußte husten und spuckte kleine, harte Zuckerbrösel wie winzige Glasscherben aus. Er lachte laut, und die Schönen, die ihn umgaben, lachten mit ihm. Ich hatte mich jedes Mal halb in einer anderen, besseren Welt gefühlt, wenn er kam. Und doch mischte sich eine unangenehme Erinnerung in all das, denn die Zeiten seiner heißersehnten Besuche waren zugleich die Zeiten gewesen, zu denen ich meine schlimmen Träume gehabt hatte. So oft er im Schloss geweilt hatte, hatte ich diese schwefelig düsteren Träume gehabt, Träume von Tieren, die zu den Fensteröffnungen und durch die Türe hereinkrochen und sich unter meinem Bett versammelten. Was für Tiere es waren! Weder Hunde noch Hirsche, weder Katzen noch Fasane, dicke, phosphorbleiche und dabei bösartige Kreaturen waren es, einmal anzusehen wie weiße Schweine, dann wieder wie blinde Bullterrier, niemals hatten sie Augen oder auch Ohren. Das einzig Fühlende an ihnen schienen ihre langen, runzligen, ewig schnüffelnden Schnauzen zu sein. Damit wühlten und gruben sie im blanken Dielenboden unter meinem Bett, als wollten sie Trüffeln herauswühlen. Aber am Morgen, wenn der böse Traum ausgeträumt war, sah ich nie auch nur einen Kratzer im Holz. Eines Nachts war ich nicht einmal sicher gewesen, dass es ein Traum war, was mir an Schrecken begegnete. Ich erwachte damals spät nachts und fand, dass meine Nachtkerze tief herabgebrannt war. Ich beugte mich vor, um sie auszukniffen, und dabei fiel mein Blick auf den Boden, auf die Stelle, wo die schwere, buntgewebte Zierdecke meines Bettes am weitesten herabhing. Etwas wischte dort herum. Es schlüpfte aus den Falten der Decke oder aus dem Boden, peitschte heraus und verschwand wieder. Ich konnte nicht erkennen, was es war. Es sah aus wie ein Eidechsenschwanz oder eine dicke schwarzgrüne Schlange oder der Arm eines Tintenfisches. Es blieb nicht bei einem. Mehr und mehr dieser Arme oder Schwänze tauchten links und rechts aus dem Schatten unter der Bettstatt und aus den Falten der Decke selbst auf und verschwanden wieder. Auch das Zimmer sah jetzt anders aus. Innerhalb seiner Wände stand wie aus farbigem Glas geformt ein zweiter Raum, deutlich sichtbar, aber unverkennbar unwirklich. Er war nicht ganz klar zu sehen, aber schien ein reich geschmücktes Schlafgemach zu sein. Die Wände waren dunkel bespannt, ein Lager mit geschweiften Beinen und einem geschnitzten Hauptstand darin. In der Wand dahinter hatte sich ein gotisches Fenster geöffnet, das mit geschmiedetem Gitterwerk verschlossen war. Hinter diesem Gitter stand jemand, so schwarz und so unbeweglich, dass ich ihn erst viel später bemerkte. Aber vielleicht war er auch erst viel später dazugekommen. Der Umriss war so nachtdunkel, dass ich nicht erkennen konnte, ob es Mann oder Frau war, und hatte kein Gesicht, nur leere Augenschlitze, ganz leer, bis auf ein schwefelgelbes Licht, das dahinter glomm wie die Lichter in Papierlaternen. Das Wesen hatte die Arme vor der Brust gekreuzt, so daß die offenen Hände auf den Schultern lagen. Es trug dunkle Handschuhe oder es hatte kohlschwarze Hände. Schwarze Hände mit schwefelgelben Fingerspitzen. Dann sah ich, daß das seine langen Nägel waren. Sie leuchteten wie Phosphor. Es stand schrecklich still. Es rührte sich nicht. Es gab keinen Laut von sich. Es stand nur da und starrte aus diesen leeren, leuchtenden Augen. Dann war ich wohl aufgewacht, denn ich erinnere mich nicht, dass irgendetwas weiter geschehen wäre. Obendrein hatte ich damals den Kopf voll anderer Gedanken gehabt, denn Vater war am Vortag angekommen und ein großer Ausritt war angesagt. Ich konnte mich noch sehr gut daran erinnern, wie sie dann fortgeritten waren wie ein Schwarm bunter Vögel, Damen und Herren und mein Vater der schönste von allen. Ich hatte ihm von der Brüstung aus nachgewinkt, als er durch den Hof geritten war, seinen Pagen vor sich im Sattel, und einen Augenblick lang hatte sich etwas Kaltes wie eine Schneeflocke auf mein Herz gesetzt, als ich mit ansah, wie er den blonden Knaben anlachte. Dann hatte er sich umgewandt und mir mit erhobener Hand gewinkt, und das Kalte war vergangen. Später hatte ich versucht, diesen Augenblick zu malen, wie er inmitten der roten Zweige und goldenen Blätter des Herbstes auf seinem tanzenden Pferd saß, aber kein Bild war so schön geworden, wie er war, und zuletzt hatte ich die Blätter alle weggeworfen. Am Ende der Halle wand sich eine Kellertreppe hinunter zu den Wirtschaftsräumen. Wenn man diese kalte, muffig nach Mauerkalk riechende Treppe ein Stück weit hinabging, dann stieß man auf ein Pförtchen, und wenn man das Pförtchen öffnete, auf eine schmale, neue Treppe, die sich bis in die Fundamente des Schlosses hinabwand. Diesen Weg nahm ich nun. Es war mir fast, als veränderte sich das kalte Schlüsselchen in meiner Hand, als ich den geheimen und fluchbeladenen Weg ging. Es schien kälter und kälter zu werden, bis es mich brannte und von innen heraus zu vibrieren wie die Zunge einer Maultrommel. Ich wollte es in mein gesticktes Beutelchen stecken, aber es weigerte sich, meine Hand zu verlassen. Es fror an den Fingern fest und presste sich an die Handfläche, bis ich ihm den Willen tat und es in der rechten umklammert hielt, während ich in der linken die Kerze trug. Eine lange und dicke Kerze, denn der Weg war weit dort hinunter. Es mag sonderbar klingen, aber es hatte mich nicht sehr überrascht, von der Existenz dieser Kammer zu hören. Ich hatte natürlich nichts wirklich gewusst, aber Zeit meines Lebens hatte ich etwas gefühlt, wie man sich der Gegenwart eines Geistes bewusst ist. Da war immer ein Schatten über meiner Seele gewesen, ein Dunkel im Hintergrund meiner Gedanken, ein Schaudern, als schliche etwas Schwarzes beständig um mich herum und flüchtete in Verstecke, so oft ich es festzuhalten versuchte. Es erschreckte mich und ließ mich an meinem eigenen Verstand zweifeln, denn ich hatte sagen gehört, dass einsame Mädchen oft anfingen, Geister zu sehen oder die Stimmen der Waldelfen rufen zu hören, und ich wollte nicht närrisch werden. Ich wollte bei vollen Sinnen den Tag erleben, an dem ich an der Seite meines Vaters ausritt und die Blicke aller Damen und Herren bewundernd auf mir ruhten. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Ich brauchte nur noch ein wenig älter zu werden, um ihn zu erleben. Erst hatte ich gedacht, er würde mit meinem 12. Geburtstag kommen, aber das war verfrüht gewesen, und dann hatte ich gehofft, er würde anbrechen, wenn ich 14 war, aber auch diese Hoffnung hatte getrogen. An meinem 14. Geburtstag war mein Vater zu Besuch gekommen, und hatte mir ein Kleid geschenkt, ein feines, weißes und rosafarbenes Kleid, so weiß und rosa wie der Windzucker und mit winzigen, senffarbenen Blüten besät, die in seinen Falten hin und her zu springen schienen, wenn ich mich bewegte. Er hatte es sogar bewundert, als ich es angelegt hatte. »Ei«, hatte er gesagt. Ich hatte noch jedes Wort im Ohr. »Du siehst ja niedlich aus. Nun lauf zu und sieh, dass du einen Mann kriegst.« Alle hatten gelacht, und die beiden dummen Jungen, die ständig links und rechts neben ihm herrannten, hatten noch lauter als alle anderen gelacht. Ich hatte mir gewünscht, ich wäre ein Frettchen und sie wären Mäuse. Ich hätte sie so sehr zerrissen, dass man die Knöchlein im ganzen Garten verstreut gefunden hätte. Seltsam. Wie oft ich damals träumte, ich wäre ein Frettchen, weiß und schlank, mit roten Augen und den schärfsten Zähnen, die man sich vorstellen kann. In diesen Träumen schlüpfte ich durchs Haus, sprang den Schlafenden auf die Decke und biss sie in die Brust, dass das Blut hervorschoss wie ein Quell. Übrigens trug ich Vaters Geschenk nicht sehr lange. Am Abend setzte ich mich beim Kerzenlicht in meinem Zimmer hin, nahm die winzige goldene Schere aus meinem Nähkörbchen und zertrennte das Kleid in dutzende weiße und senffarbene Stückchen, die auf dem Boden herumlagen, als hätte es Flicken geschneit. Es ärgerte mich, dass er gesagt hatte, ich sollte zusehen, einen Mann zu kriegen. In meinen Träumen war ich ein Frettchen, und Männer waren große, feiste Ratten, die ich ansprang und totbiss. In einem dieser Träume war der Küchenboden so voll Blut gewesen, dass man die weißblauen Fliesen nicht mehr sah. Ich schloss das Pförtchen auf, das leise quietschte. Die Treppe dahinter spindelte dunkel und feucht in die Tiefe hinunter. Das Schlüsselchen sprang in meine Hand, als erkennte es den Ort wieder, an dem es schon mehrmals gewesen war, und ich meinte Feuchtigkeit in den Fingern zu spüren, aber als ich erschrocken im Kerzenschein nachsah, war der Blutfleck alt und so trocken, dass er ganz braun war. Auf einmal ging es mir durch den Kopf. Ich stand jetzt, wo Vater gestanden war. Ich tat, was er getan hatte. Ich hatte das Pförtchen aufgesperrt und stieg die Wendeltreppe hinunter, aus deren Tiefen mir der kaltfeuchte Hauch der Krypta entgegenwehte. Es war ein sonderbares Gefühl, ihm so nahe zu sein in diesem gleichen Ton, und ich musste mir eine Träne aus dem Augenwinkel wischen. Ich wurde leicht gerührt, wenn ich nur an ihn dachte. Der Treppenschacht war eng. Zuweilen fühlte ich die raue, altertümliche Mauer an meiner Schulter oder meinen Ellbogen, als ich mit tastenden Schritten tiefer und tiefer hinabstieg. Der Hall meiner Schritte lief ein Stück weit und erstarb, als säßen vor und hinter mir in den Windungen der Treppe unsichtbare Tiere, die jeden Laut verschlangen. Zuweilen sah ich auch wirklich Tiere. Dann und wann sprang aus den graubraunen Steinen ein steinerner Kopf vor, manchmal der einer Kröte, manchmal der eines Chamäleons, dessen Zunge in einer schnörkelhaften Rolle herabhing. Die Tiere glotzten mich aus großen steinernen Augen an und starrten dann wieder stumpf in die Finsternis, die mir folgte. Es war, als schleppte ich sie wie eine lange Kleiderschleppe hinter mir her. Tiefe Finsternis, denn in dem Schacht gab es keine Luke und kein Luftloch, durch die ein Sonnenstrahl hereingefallen wäre. Ich schloss die zweite Pforte auf und tat den einzigen Blick hinein, den ich je hatte tun wollen. Es war gut, dass ich Vaters kaltes Herz geerbt hatte, sonst wäre ich wohl vor Entsetzen gestorben, als ich im Schein meiner Kerze das große Blutbecken sah und die bleichen Überreste von 7 Frauen darin. So stand ich nur und sah mir alles lange an und lächelte. Wozu hätte ich traurig sein sollen? Die 7 waren mir nicht nahe gestanden, und mein Vater hatte für die Sünden gebüßt, die er begangen hatte. Ich schloss die Türe hinter mir. Das Schlüsselchen in meiner Hand brannte wie Feuer. Ich meinte es glühen zu sehen wie heißes Metall, als ich die Hand öffnete und es anblickte. Nun war das Blut daran frisch und rot. Ich fuhr mit der Zungenspitze darüber. Es schmeckte süß. »Nun lauf und sieh zu, dass du einen Mann kriegst«, hatte er gesagt, während ich wartete und wartete, dass er mit mir in den Maienwäldern ausritt. Es brannte in meiner Seele, wie ihn die Flammen des Scheiterhaufens gebrannt hatte. Ich hielt das goldene Schlüsselchen lange in der Hand. Dann ließ ich den Ring meines Schlüsselbundes aufschnappen und fädelte es darauf. Und mit leisem Klicken sprang der Ring wieder zu. Eines Tages würde ich heiraten. Und dann würde ich Vaters goldenes Schlüsselchen brauchen. Die zweite Story für heute auf dem Fantasy Channel stammt von Linda Köberl und ist die Prolog-Story zu dem Roman Blutfesseln. Wofür liebst du, wenn du unsterblich bist? Wofür liebst du, wenn du unsterblich bist? Die Zeit hat keine Bedeutung, steht dir die Ewigkeit zur Verfügung. Ebenso wenig die Menschen, denen du begegnest. Irgendwann musst du sie verlassen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Oder sie verlassen dich, indem sie sterben. Das Ergebnis ist immer das gleiche. Es hinterlässt eine Leere in dir, in die du dich nicht fügen willst. So erfindest du dich stets neu, nur um am Ende wieder allein zu sein. Es ist wie eine Zeitschleife, aus der es kein Entrinnen gibt. Und dann die Sache mit der Liebe. Wie geht man als Unsterbliche mit sterblichen Gefühlen um? Während meiner Existenz habe ich mir diese Frage häufig gestellt. Habe ich sie zugelassen, hat es mir das Herz gebrochen. Habe ich mich dagegen gewehrt, fühlte ich mich nicht vollständig. Vielleicht kann Liebe ohne Sterblichkeit nicht existieren, wie die Rosen in meinem Garten verwelken, wenn ihnen die Sonne fehlt. Bei dem Gedanken an meine Schützlinge wird mir warm um mein geschundenes Herz. Ihr Duft und der Klang einer Sonate, wenn ich an meinem Flügel sitze, lassen mich meine innere Ruhe wiederfinden. Habe ich die Liebe zu diesem Land wirklich erst in diesem Jahrhundert entdeckt? Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit, seit ich die Einsamkeit dem gesellschaftlichen Leben vorzog. Ich habe mich für die Isolation entschieden, um mich gewissermaßen selbst zu bestrafen. Für all das Leid, das die Menschen erdulden mussten, weil sie mir ihr Vertrauen geschenkt haben, aber auch um mich zu schützen, vor den Leiden des kleinen, dummen Herzens. Oh ja, es tut gut, die eigenen Wunden zu lecken, sich selbst zum Märtyrer zu erklären. Doch wenn die Chimären aus dem blutroten Nebel emporsteigen, um mich ins Verderben zu locken, welche Chance habe ich, meinem Urinstinkt zu trotzen? Weihe ich mein unsterbliches Leben dem Totenreich? Mir ist bewusst, dass ich nicht auf elysische Gefilde hoffen darf, aber in das Höllenfeuer gehen, den Ort ewiger Verdammnis wählen? Nein, ich bin noch nicht so weit, um mich mit den Dämonen der Unterwelt auseinanderzusetzen. Letzten Endes habe ich einen Weg gefunden, ohne über die sprichwörtlichen Leichen zu gehen. Ein versöhnlicher Ausklang. Wären da nicht die Gedankensplitter meiner Vergangenheit, die mich heimsuchen und sich gleich echten Scherben in mein Fleisch bohren, mich malträtieren und mir schonungslos vor Augen führen, dass ich niemals die Absolution erhalten werde, die ich mir so sehr ersehne. Ich stehe vor dem Kamin, die Arme fest um meinen zitternden Leib geschlungen. Die Nächte sind kalt in den Highlands, doch nicht nur mein Körper, auch mein Herz verlangt nach Wärme. Vorsichtig strecke ich meine Hände über den Flammen aus und verfolge deren züngelnde Bewegungen, verliere mich im Tanz ihrer Vollkommenheit. Ich lausche dem Knacken der Scheite. Flüstern sie deinen Namen? Juri. Im Schein des Feuers sehe ich dein Gesicht vor mir. Schwarze Augen unter buschigen Brauen, in denen das Verlangen loderte, sobald du in den Raum getreten warst. Dunkle Locken, die sich wie Seide auf meiner Haut anfühlten, wenn wir uns vor dem Kamin liebten. Wie gerne würde ich dich noch einmal berühren, deinen Duft einatmen, wieder diese Geborgenheit fühlen, die ich nur in deinen Armen fand. Mein Herz krampft sich vor Kummer zusammen. Ich spüre die aufsteigenden Tränen, kämpfe gegen sie und verliere. Habe ich nicht schon genug geweint um dich und unsere sichtbar gewordene Liebe? nicht annähernd genug, um den Schmerz zu vertreiben, der unseren Liebesschwur folgte. Ich habe darauf vertraut, eine Familie zu haben, unsere Enkelkinder aufwachsen zu sehen, gemeinsam mit dir alt zu werden. Doch es kam alles anders. Ereignisse so furchtbar, dass ich sie meinem Todfeind nicht wünschen würde, haben uns unser Glück geraubt. Ich glaubte nie wieder glücklich zu werden, was ich auch nicht tat, nicht in diesem Leben. Mit dem Gefühl, als würde jemand seine kalten Finger an meine Kehle legen und mir so die Luft zum Atmen nehmen, trete ich ans Fenster. Nervös nestel ich an dem Griff, ehe ich die Flügel weit aufstoße. Sofort legt sich kühle Nachtluft auf mein Gesicht, benetzt meine Haut, lindert den Schmerz in meiner Lunge. Ein tiefer Atemzug verschafft mir Erleichterung. Da steigt eine weitere Erinnerung aus dem Reigen der Schneeflocken empor, die vor meinen Augen sanft zur Erde schweben. Sergei, mein Ritter in schimmernder Rüstung, du hast mein Schicksal erträglicher gemacht. In deinen Armen konnte ich die Männer, die sich meine Zuwendung für ein paar schäbige Münzen erkauften, zumindest eine Zeit lang vergessen. Du aber warst anders, in jeder nur erdenklichen Hinsicht, mein dunkler Vater. Wie dankbar war ich für deine Hilfe, als es eine Entscheidung zu treffen galt, die nicht nur mein Leben, sondern auch mein Wesen verändert hat. Erst gesegnet, verfluchte ich dich bald für dein Erbarmen. Warum hast du dich meinem Wunsch nicht widersetzt? Außerdem hast du mich im Stich gelassen, als ich dich am dringendsten brauchte. Mich, deine Tochter, die einer Führung bedurft hätte. Erst Jahrhunderte später kann ich nachvollziehen, was ich dir damit angetan habe. Du warst immer der Schwächere von uns beiden. Trotzdem, du hättest nicht gehen dürfen, ohne dich zu verabschieden. Ein leichtes Hungergefühl bemächtigt sich meiner. Soll ich mir einen kleinen Snack zwischendurch gönnen? Nach Jagd ist mir nicht zumute, schon lange nicht mehr. Ein Glück, dass ich nicht mehr darauf angewiesen bin, ein menschliches Opfer zu reißen, um meinen Blutdurst zu stillen. Mit einem Lächeln auf den Lippen gehe ich zum Kühlschrank, entnehme ihm einen kleinen Plastikbeutel mit eindeutig roter Färbung und gieße etwas davon in ein Cocktailglas. Wenn ich mich schon von den anderen meiner Art abhebe, dann aber bitte mit Klasse. Ich drehe den Stiel zwischen meinen Fingern, ehe ich das Glas zu einem stummen Toast erhebe. Ein Hoch auf die moderne Medizin. Ein Seufzen entschlüpft meinen Lippen. Wenn es diese Möglichkeit doch nur schon vor Jahrhunderten gegeben hätte, mir wäre einiges erspart geblieben. Es hat lange gedauert, ehe ich mich daran gewöhnt habe, den Lebenssaft auf diese Weise zu mir zu nehmen, ohne einen warmen Körper, dem er entströmt. Doch kein Lebewesen, weder Tier noch Mensch, soll jemals wieder darunter leiden, dass ich diesen Weg gegangen bin. Anfangs fiel es mir schwer, mich mit meinem neuen Dasein abzufinden, obwohl es mich vor dem Tod bewahrte. Dennoch haderte ich mit meinem Schicksal, nun zu einem Geschöpf der Verdammnis geworden zu sein. Es fällt nicht leicht, von einem Opfer zu trinken, wenn du seine Angst bis in die eigenen Eingeweide spüren kannst. Wut und Resignation kämpften beständig miteinander, bis eines Tages ein Mann in mein Leben trat, der mich von meinem Selbsthass befreite. Christus, dein Bildnis glich einem Gott, der soeben dem Olymp entstiegen war. Blondes Haar, das sich in leichten Wellen um dein Gesicht schmiegte und dir ein jungenhaftes, fast unschuldiges Aussehen verlieh. Goldene Augen, die mich sofort in ihren Bannkreis schlugen, als du mich in jeglicher Weise errettet hast. Dir verdanke ich alles und nichts. Obwohl sich unsere Wege immer wieder trennten, verloren wir uns nie aus den Augen. Selbst als die Jahrhunderte kamen und gingen, uns Ozeane und Kontinente trennten. Stets besiegelte ein unsichtbares Band unsere Verbindung, manchmal sogar stärker als so mancher Trauring, so schien es mir. Du warst für mich der Bruder, den ich nie hatte, warst lange Zeit der Gefährte, den ich mir stets ersehnte. Doch du warst auch der Dämon, der mir mein größtes Glück nahm. Mit einem Mal verschwindet das warme Gefühl aus meinem Körper. Es weicht einer Kälte, die wie das Gift einer Viper durch meine Venen fließt. Was bleibt, ist eine ebenso mächtige Empfindung. Das Gegenstück der Liebe, die ich einst für dich empfunden habe, Hass verderbt meine Seele, lässt mich dich verdammen für das, was du mir angetan hast. Was würde ich darum geben, dich aus meinem Herzen zu schneiden, keine Erinnerungen mehr zu haben oder ihnen zumindest mit Gleichgültigkeit zu begegnen. Vielleicht eines Tages. Um mich auf andere Gedanken zu bringen, setze ich mich an meinen Flügel. Mit geschlossenen Augen lasse ich meine Finger auf die Tasten sinken, halte für einen Moment inne, ehe ich dem Instrument die ersten Töne entlocke. Bereits nach wenigen Augenblicken ist mein Kummer verflogen, meine Gedanken entschweben in Sphären, die unwirklich erscheinen. Ich sehe ein Schiff mit mächtigen Segeln, das in stoischer Gelassenheit den Ozean durchkreuzt. Mir ist, als könnte ich den Wind in meinem Haar spüren. Ich lausche den Wellen, die sich am Bug brechen, schmecke das Salz des Meeres auf meinen Lippen. Es ist, als wäre ich wieder dort. Entspringt die Vision dem Wunsch, meine Freundin wiederzusehen? Sophie, ich gestehe, ich vermisse deine Freundschaft, die du mir ohne zu zögern angeboten hast. Es war nicht das einzige Geschenk von dir. Hitze steigt in meine Wangen, als ich deinen Körper vor mir sehe. Die sanften Rundungen, die sich deutlich unter dem dünnen Stoff deines Nachthemdes abzeichneten, das goldene Vlies, welches mich beständig lockte, bis die letzten Schranken fielen und wir uns unserem Verlangen hingaben, ohne Scheu, ohne schlechtes Gewissen, ohne Wenn und Aber. Und obwohl wir wussten, dass es nur gestohlene Momente waren, wie sehr wünsche ich mir, dich jetzt bei mir zu wissen, deine Nähe zu spüren in einer Zeit, die zur einsamsten in meinem unsterblichen Leben geworden ist. Ich hoffe, du bist in deiner neuen Heimat glücklich geworden. Ein bedeutsamer Zischlaut dringt in mein Unterbewusstsein. Noch ein Besucher aus der Vergangenheit? Langsam wird mir diese Stete kommen und gehen lästig. Doch ich lasse mich auch dieses Mal darauf ein, aus dem einzigen und, wie ich glaube, selbstsüchtigen Wunsch geheilt zu werden. Noir, meine alte Freundin, welches Schicksal hält deine Kristallkugel dieses Mal für mich bereit? Bei unserer letzten Begegnung glaubte ich noch daran, ein annähernd normales Leben führen zu können. Im Vertrauen auf die Liebe legte ich mein Glück in die Hände eines Mannes, von dem ich dachte, er wäre die Antwort auf all meine Fragen. Richard, du warst der perfekte Südstaaten-Gentleman. Warum hast du mir einen Ring an den Finger gesteckt, um anschließend unser Glück mit Füßen zu treten? Dein Verhalten hat mich dazu genötigt, meinen Instinkten zu folgen und Dinge zu tun, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich dazu fähig wäre. So nah am Abgrund stand ich kurz davor, meine Menschlichkeit zu verlieren. Die Blutgier lockte mich beständig. Dass ich ihrem Ruf nicht gefolgt bin, war nicht dein Verdienst. Noch in derselben Nacht verließ ich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Es hat mir letztendlich nur Kummer bereitet. Die schwarzen Vorzeichen hätten mich warnen sollen, doch ich war blind gewesen. Verzeih mir, meine alte Freundin. Die Erinnerungen haben mich ermüdet. Ich sollte zu Bett gehen, ehe die Erschöpfung mich im Salon dahinrafft. Nach all dem Erlebten grenzt es an ein Wunder, dass ich noch so etwas wie Humor besitze. Oder ist es eher als Sarkasmus zu bezeichnen, dessen ich mich von Zeit zu Zeit bediene? Um ehrlich zu sein, bin ich zu müde, um darüber nachzudenken. Sogar um unter die Dusche zu gehen. Schnell schlüpfe ich in ein Sleepshirt, putze mir noch rasch die Zähne, ehe ich in meinem Schlafzimmer verschwinde und unter die Decke schlüpfe. Ob mir heute Nacht süße Träume beschert sind. Es wäre wünschenswert, denn viel zu oft haben sie mir die nahe Zukunft gezeigt. Bald gleite ich in Morpheus' Arme, die mich sanft umfangen. In seinem Bett aus Elfenbein wiegt er mich in den Schlaf, schenkt mir für ein paar Stunden Vergessenheit. Ich treibe körperlos auf dem Fluss der Träume dahin, vereinige mich mit den Nebelschleiern, genieße das Gefühl der Schwerelosigkeit. Da taucht ein Gesicht vor mir auf, das mein Herz für einen Moment aussetzen lässt, um danach doppelt so schnell in meiner Brust weiterzuschlagen. Daniel, ungläubig berühren meine Fingerspitzen dein Gesicht, ehe sich unsere Lippen zu einem nie enden wollenden Kuss finden. Obwohl ich mir nichts sehnlicher gewünscht habe, genügt es mir plötzlich nicht. Mit fahrigen Händen zerre ich das Hemd von deinen Schultern. Achte nicht auf die abgerissenen Knöpfe, die nach allen Seiten springen. Ein dunkles Lachen steigt deine Kehle empor, während du mich von meinem Shirt befreist. Deine Hose stellt die letzte Barriere dar, sie fällt ohne großes Aufheben. Ich bin bereit für dich, war es und werde es immer sein. Liebe strahlt mir aus deinen blauen Augen entgegen, als du sanft in mich gleitest, heiß und hart, samt über Stahl. Ich streichle deinen Rücken, schlinge meine Beine um deinen Leib. Ich liebe dich. Nie wieder sollst du mich verlassen. Als du mir dein Gesicht zuwendest, sehe ich Tränen in deinen Augen. Tränen, die sich in Blut verwandeln und über deine Wangen rollen. Hilflos muss ich mit ansehen, wie du mir entgleitest und fortgetragen wirst. Ich rufe verzweifelt deinen Namen, versuche dich einzuholen, doch du löst dich einfach in Nebel auf. Mit einem lauten Schrei erwache ich, ringe nach Luft, schmecke Tränen auf meinen Lippen. Es ist erneut geschehen. Ich habe dich ein weiteres Mal verloren. Verzweifelt erhebe ich meine Hände gen Himmel. Warum tust du mir das an? Blut an meinen Händen. Was passiert mit mir? Im nächsten Augenblick entzündet sich eine Feuersäule am Fuß meines Bettes, doch ihr Anblick verschafft mir keine Genugtuung. Ich fühle mich ausgebrannt, gleich einer leeren Hülle, die nur noch existiert, weil sie nicht sterben kann. Wie soll ich die Unendlichkeit ertragen, ohne das Lachen eines Kindes, das in einem sonnengelben Kleid über eine Wiese tollt, ohne den Mann, der ein wenig Licht in meine Finsternis gebracht hat, ohne dich. Trotz der schlimmen Nacht fühle ich mich am nächsten Morgen frisch und ausgeruht. Es ist beinahe so, als wäre es schon lange an der Zeit gewesen, das Vergangene aufzuarbeiten. Ich stelle das schmutzige Frühstücksgeschirr in die Spüle, als quietschende Reifen mich ans Fenster locken. In der Ferne kann ich einen Wagen ausmachen, der wohl für den kleinen West Highland Terrier gebremst hat, der nun mit einem empörten Wuff durch die Büsche flitzt, um in meinem Rosengarten unterzutauchen. Als ich mich frage, wer sein Herz für Tiere scheinbar genau im rechten Moment entdeckt hat, fällt mein Blick auf einen Mann, der den Gehweg heraufkommt. Ich erblicke dunkles, gewelltes Haar, das sich über dem Kragen seines grauen Anzuges kräuselt, dazu braune Augen mit bernsteinfarbenen Sprenkeln in einem markanten Gesicht. Das alles wäre, abgesehen von der Attraktivität des Fremden, nicht weiter erwähnenswert. Doch da ist diese Präsenz. Gedankenverloren trete ich vom Fenster zurück, setze mich an den Flügel und lasse meine Träume fliegen, während ich den Schritten lausche, die auf das Portal zuschreiten. Vor langer Zeit empfing ich den Kuss der Dunkelheit, ohne zu ahnen, welche Emotionen dieses neugeborene Wesen erwarten. Doch was ich auch erlebte, ob es Glück war oder Leid, eines verlor ich nie, die Hoffnung auf Liebe. Wofür lebe ich, seit ich unsterblich bin? Für das Blut, das in deinem Pulsschlag widerklingt? Für den Hunger, der niemals aufhört? Für die Unendlichkeit, die ohne Liebe zur Qual wird? Ich stelle mir diese Frage seit jener Nacht, als ich dem Ruf der Ewigkeit folgte, obwohl die Antwort in ihrer Klarheit vor mir liegt. Meine Art kennt nur ein Schicksal, denn das Glück hat uns verlassen.